Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe blicke ich auf die Winnipeg Jets in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Die Winnipeg Jets, die hatten eine sensationelle letzte Saison. Die haben den Vereinsrekord eingestellt, 52 Siege, 24 Niederlagen, nur 6-mal noch einen Extrapunkt geholt. Das waren dann am Ende 110 Punkte, so viel hatten sie 2017-2018 zuletzt. Platz Nummer 2 in der Central war die Belohnung und Heimrecht in den Playoffs. Ja, und dann war es auch mit dem Positiven vorbei. Spiel 1, das ging noch mit 7-6 an die Winnipeg Jets, aber die 6 Gegentore, die waren leider schon ein kleiner Vorgeschmack. Es gab insgesamt 28 Gegentore in der ersten Playoff-Runde und das nicht in 7 Spielen, sondern nur in 5. Und damit sehr, sehr viele Treffer, die Winnipeg kassiert hat und das Aus in der ersten Runde dann gegen die Avs. Ja, und Rick Bowness, der ist jetzt nicht mehr der Coach, der hat seine Karriere beendet. Stattdessen ist jetzt Scott Arneil neu hinter der Bande. Er war in den letzten Jahren schon Associate Coach in den letzten beiden Jahren und ist dann am 24. Mai endgültig verpflichtet worden. Was waren denn die positiven Dinge in der letzten Saison? Das waren vor allem die Zahlen. Wenn man sich die anschaut, dann war da viel, viel Gutes mit dabei. Bei den geschossenen Toren der Winnipeg Jets, da lagen sie mit 259 auf Platz 15. Bei den Gegentoren mit 198, da waren sie das beste Team der NHL. Der Corsi-Wert, ja, der war auf Platz 20 nicht so besonders gut. Die Schussquote, die war dann auf Platz Nummer 11. Die Fangquote, kaum eine Überraschung, auf Platz Nummer 1. Ganz, ganz klar, wer so wenig Tore kassiert, der hat auch eine gute Fangquote. Powerplay auf Platz 22. Und dann erstaunlicherweise bei der Fangquote, bei der Abwehr, das Unterzahlspiel, das lag nur auf Platz 21. Jetzt will ich aber mal gucken, denn sie hatten, die 14 meisten Strafzeiten. Also das ist auch nicht so unbedingt so, dass sie so wenig kassiert haben. Ja, war Penalty-Killing-Unterzahlspiel jetzt nicht gerade das Steckenpferd in der letzten Saison der Winnipeg Jets. Was haben sie gemacht? Nun könnte man ja davon ausgehen, eigentlich so viel dürfte nicht passieren, denn es war ja eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Allerdings muss man auch sagen, sie haben sich die Saison ja auch so ein Stück weit erkauft, denn sie haben sich einige Spieler geholt vor der Trade-Deadline und ein paar dieser Spieler, die sind einfach schon wieder weg. Sean Monahan ist in Columbus, Tyler Toffoli ist in San Jose. Nate Schmidt, den haben sie rausgekauft, der ist mittlerweile in Florida, Brandon Dillon in New Jersey und dann gab es einen Trade, Rutger McGroarty, der ist mittlerweile in Pittsburgh. Dafür ist Braden Jaeger jetzt bei den Winnipeg Jets. Eric Comrie kam aus Buffalo, der Torhüter. Kaapo Kakkonen aus San Jose bzw. aus New Jersey. Hayden Fleury aus Tampa Bay und Mason Shaw aus Minnesota. Und wenn ich es richtig sehe, habe ich Laurent Brossoit vergessen, der ja der Backup-Torhüter war von Connor Hellebuyck, deswegen auch die Verpflichtungen von Comrie und von Kaapo Kakkonen. Und Brossoit ist mittlerweile bei den Chicago Blackhawks gelandet, also da dann in der Division gewechselt, allerdings eben dann zu einem dann doch deutlich schlechteren Team. Ich glaube, da nehme ich nicht so viel vorne weg. Ja, also Scott Arneil ist der neue Coach und er hat ein Team, was einen sehr, sehr guten Torhüter in der regulären Saison hat. Nur Connor Hellebuyck, der hat in den Playoffs bis auf dieses eine Jahr gegen Edmonton noch nie so richtig bewiesen, dass er auch ein guter Playoff-Torhüter ist. Und man muss eben leider sagen, nachdem er in der regulären Saison einen Rekord von 37-19-4 hatte, 2,39 der Gegentorschnitt, also wer jetzt die letzten Folgen gehört hat, da gab es viele Teams, wo die Torhüter eher so über 3 oder knapp unter 3 ihre Werte hatten. Natürlich muss man jetzt auch sagen, es waren bisher auch eher die schlechteren Teams in der Vorschau mit dabei. Aber trotzdem, diese 2,39 als Gegentorschnitt, die stehen schon so ein bisschen raus. Die Fangquote 92,1%, 5 Shutouts, das ist sehr, sehr gut. Nur wie gesagt, in den Playoffs dann Gegentorschnitt über 5, die Fangquote bei 87%. Das war dann eben richtig schlecht. Und jetzt wird es ja entscheidend sein für Winnipeg, dass er dann vielleicht so ein bisschen die Balance findet zwischen der regulären Saison und den Playoffs. Jetzt könnte man ja vielleicht sagen, naja, sie könnten ihm eine Pause geben in der regulären Saison. Aber dadurch, dass sie vorne einiges verloren haben, Monahan, Toffoli, da ist schon ein Stück weit Qualität, die dann wegfällt. Ich will jetzt mal einmal auf die Statistiken schauen, wobei die so ein bisschen irreführend sind, da ja beide erst spät in der Saison kamen. Aber Sean Monahan hat immerhin 13 Tore gemacht in 34 Spielen. Tyler Toffoli hatte in 18 Spielen auch nochmal 7 Treffer. Das fehlt ihnen natürlich, diese Offensive. Und das müssen die anderen ausgleichen. Topscorer war Mark Scheifele mit 72 Punkten in 74 Partien. Danach dann Josh Morrissey als Verteidiger, der eine sensationell gute Saison wieder gespielt hat. 59 Vorlagen, 69 Punkte in dann 61 Partien. Wenigstens er war relativ gesund. Kyle Connor, der war auch viel verletzt. 34 Tore war derjenige, der die meisten Treffer erzielt hat. 61 Punkte insgesamt. Die hatte auch Nikolai Ehlers mit 25 Toren und auch eben dann 61 Punkten. Und dann kommen noch Gabriel Yardy mit 22 Toren in 36 Partien und Nino Niederreiter noch hinten dran zu nennen vielleicht. Cole Perfetti auch noch 19 Tore, siehst du, Cole Perfetti, das wäre einer, da bauen sie drauf, dass der jetzt endlich mal eine Entwicklung vollzieht. Allerdings, Stand jetzt, hat er auch noch keinen neuen Vertrag. Wobei, wenn man die letzten Vorschau-Sendungen so als Maßstab nimmt, dann dürfte jetzt der neue Vertrag kommen, denn ich habe die Sendung ja gemacht über die Penguins, dann kam der neue Vertrag bei Crosby, ich habe die Sendung gemacht über Detroit, Lucas Raymond hat seinen neuen Vertrag unterschrieben, also ist das jetzt vielleicht bei Cole Perfetti auch so, dass der dann einen neuen Kontrakt unterschreibt bei den Winnipeg Jets. Sie haben noch 5,7 Millionen an Salary Cap Space, aber die wird eher, ich will nicht sagen weitgehend aufzehren, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich sage jetzt mal so 3-4 Millionen könnte ich mir schon vorstellen, dass er so einen Bridge-Deal über 2 Jahre unterschreibt und dann ist da auch nicht mehr viel Geld in der Kasse und sie müssen eben schauen, dass sie dann entsprechend vielleicht noch so ein bisschen ergänzen oder sich ein bisschen was auch überlassen dann für die Trade-Deadline. Ja, die letzte Saison auch mit den Tauschgeschäften für Monahan und für Toffoli, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die Teams gewesen. Es gab viele Teams, die wirklich, wirklich gut waren und alle haben versucht, sich zu verbessern. Alle haben sich eigentlich auf dem Papier auch verbessert, aber am Ende hat es dann nicht wirklich was gebracht, denn Dallas ist dann am Ende rausgekommen aus der Central, okay, aber die haben auch nicht den Stanley Cup gewonnen. Deswegen sehr, sehr schwierige Division, ist nicht leichter geworden, komme ich am Ende noch zu. Und da hat dann Winnipeg auch so ein bisschen das Pech gehabt, dass sie zwar, fand ich, ganz gute Trades auch hatten. Mit Monahan war es ein bisschen Risiko mit dabei, hat aber funktioniert. Er war gesund, Tyler Toffoli war auch mit dabei, hat auch Sinn gemacht. Aber da sie dann in den Playoffs nicht so gut gespielt haben, hat sich dann das insgesamt auch nicht gelohnt. Wir gehen einfach mal die Reihen so ein bisschen durch. Vorne Scheifele, Kyle Connor, Gabriel Vilardi. Ja, da ist wichtig, dass Vilardi komplett gesund ist. Dann ist da auch ein bisschen mehr möglich, was die Tore betrifft. Vielleicht kann er dann auch mal in die Richtung von 40 Toren schnuppern. Das wäre schon sehr, sehr gut. Zweite, Nemesnikov, Perfetti und Nikolai Ehlers. Ehlers, sehr, sehr schneller Spieler, einer der schnellsten Spieler vielleicht der Liga. Also es macht auch unglaublich Spaß, dem zuzuschauen. Aber auch da denkt man manchmal so, ja, aber warum macht er denn 25 Tore und nicht 35? Also da fehlt auch vielleicht so ein kleines Stück. Hinten Adam Lowry, Mason Appleton, Nino Niederreiter. Niederreiter hatte letztes Jahr im Interview zu mir gesagt, 20 Tore plus, das nimmt er sich immer vor. Da ist er ein bisschen drunter geblieben, hat auch ein paar Spiele verpasst. Also ungefähr vom Schnitt her passt er es. Auch das brauchen sie eigentlich im Grunde wieder aus der dritten Reihe. Mit Adam Lowry auch auf der Center-Position ganz gut besetzt. Also wenn man da zum Beispiel jetzt den Vergleich nimmt mit Minnesota, da habe ich so die Center-Position ein bisschen kritisiert. Da sind die Jets ein bisschen ein Stück weit besser aufgestellt. Sie haben aber auch nicht diesen einen herausragenden Stürmer, wie zum Beispiel in Kirill Kaprizov dann im Vergleich zu den Wild. Und das fehlt ihnen dann ein Stück weit. Und hinten David Gustafsson, Alex Iafallo und Morgan Barron. Solide, in Ordnung, aber eben auch nichts, wo du sagst, hey, die super exquisiteste vierte Reihe. Und da ist dann schon wieder das Problem. Sie sind im Durchschnitt nicht komplett gut besetzt und es fehlen halt ein, zwei Unterschiedsspieler einfach. Sie haben keinen, ich sage das ja öfter, diese Unterschiedsspieler, die haben sie meiner Meinung nach nicht. Und das hat dann vielleicht auch den Ausschlag gegeben in den Playoffs. Hinten in der Verteidigung, Josh Morrissey hat sich zu einem der besten Verteidiger der Liga entwickelt. Dylan DeMello passt gut dazu. Neil Pionk, Dylan Sandberg. Ja, in Ordnung. Colin Miller, Logan Stanley auch okay. Also Abwehr war ja auch gut genug. Klar, Torhüter dahinter, aber trotzdem musst du ja vorne auch eine gewisse Struktur haben. Wobei man auch sagen muss, das habe ich übrigens auch noch rausgesucht, Connor Hellebuck hatte die zweitmeisten hochkarätigen Torchancen zu halten, meine ich, nach, wer war es denn, Binnington von den St. Louis Blues. Also das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man vielleicht sagt so, Moment mal, sie lassen auch sehr, sehr viele Torchancen zu. Da ist es, 411 High Danger Saves und Binnington hatte 414, also fast die meisten gezwungenermaßen Paraden bei hochkarätigen Torchancen des Gegners. Das spricht dann nicht unbedingt für die defensive Struktur, sondern eher für Connor Hellebuck. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, war er frisch genug für die Playoffs? Vielleicht nicht. Muss man abwarten, ob das jetzt in der Saison möglich ist, dass Neil ihm da so ein bisschen mehr Ruhepausen dann auch gönnt. Tja, was gibt's noch zu sagen hinten bei den Prospects vielleicht? Brad Lambert ist zu nennen, der ist der Erstrundpick im 2022er Draft gewesen, ist ein Center, hat letzte Saison einmal reingeschnuppert in der NHL, bei Manitoba in der AHL gespielt, 55 Punkte dort gemacht, 21 Tore und der wird auf jeden Fall jetzt im Training Camp eine gute Chance bekommen und ja, ich denke mal, er wird ein bisschen reinschnuppern in der NHL. Wie viel er dann spielen wird, ist immer ein bisschen davon abhängig, auch wie viele Verletzungen es gibt. Aber der ist auf jeden Fall jemand, den sie mit hochziehen. Genau, und dann für die Verteidigung, Ville Heinola, ganz ruhig. Der Nummer 20-Pick im 2019er Draft, der hat auch in Manitoba gespielt, in der AHL als Verteidiger, 27 Punkte gemacht in 41 Spielen, ist mittlerweile auch 23 Jahre alt, also auch nicht so ein ganz junger Verteidiger. Da kann man schon von ausgehen, dass der jetzt in der Saison spielen wird, vielleicht sogar zum Anfang. Das ist ja auch manchmal so eine Idee, dass man vielleicht ihn auch dann zu Beginn direkt reinholt. Er sollte letzte Saison auch mit reinkommen, hat dann guten Eindruck gemacht im Training Camp und hat dann aber eine Verletzung gehabt und viel, viel Spiele verpasst und dementsprechend haben sie ihn dann unten gelassen. Ich glaube aber, dass er jetzt in der ersten Phase der Saison durchaus ein paar Partien bekommt. Und vielleicht kann er sich ja auch festspielen und die Verteidigung dann ein bisschen beleben und die Offensive ergänzen. Dann kommen wir nochmal hinten zur Torhüterposition. Hier steht Hellebuck und Kaapo Kakkonen. Das wird wahrscheinlich auch am Anfang die Paarung, das Duo sein. Inwieweit Kakkonen dann das zeigen kann, was Laurent Brossoit gezeigt hat. Auch der hat ja ein Stück weit dazu beigetragen mit sehr guten Leistungen oder mit guten Leistungen als Backup, dass sie so einen guten Rekord hatten insgesamt. Das ist auch schon eine gute Frage und eben etwas, was dann die Winnipeg Jets auch am Ende in der Saison beantworten müssen. Ich muss sagen, ich war erstmal so ein bisschen überrascht, wo denn die Jets eingestuft waren, denn sie sind als Team, was auf Platz 2 war in ihrer Division, jetzt auf Platz 15 hier von 32 Mannschaften, was die Wettquote betrifft. 1 zu 300 ist die bei den Winnipeg Jets und das ist schon so ein Stück weit für mich, ja, wenn man jetzt erstmal nur rein auf die Tabelle schaut, ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite spiegelt sich da, glaube ich, so ein bisschen auch wieder, dass sie natürlich vorne Offensive verloren haben. Die war vorher schon nicht überragend. Dann haben sie ein bisschen was auch an Prospects, an Draftpicks abgegeben. Und Monahan und Toffoli sind nicht mehr da. Und dann ist, glaube ich, auch so der Zweifel da, dass Connor Hellebuck nochmal so eine gute Spielzeit spielen kann. Seiner Trophy gewonnen, aber in den Playoffs eben dann nicht gut gespielt und das ist etwas, was, denke ich, dann auch bei dieser Wettquote ein Faktor war und dann eben auch dazu geführt hat, dass sie hier nicht so besonders hoch einsortiert wurden. Ja, was ist möglich in der Central? Dallas, Nashville, Colorado sind besser für mich. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß ins Detail gehen. Man könnte vielleicht bei den Fs so ein bisschen argumentieren, weil sie die Tiefe nicht haben. Auf der anderen Seite haben die eben genau diese Unterschiedsspieler, Und das reicht dann eben in der Serie gegen Winnipeg. Ich meine, es gab ja das direkte Duell. Klar, Colorado ist jetzt, glaube ich, auf dem Papier vielleicht noch ein Stück weit schlechter geworden, weil sie auch ein paar Spieler verloren haben, die sie sich vor der Trade-Deadline geholt hatten. Nur trotzdem glaube ich eben, dass ein Makan, ein Rantanen und ein Nathan MacKinnon eben ein anderes Kaliber sind als die Stürmer und mit allem Respekt auch ein Josh Morrissey hinten in der Abwehr. Das ist also dann schon da ein Stück weit ein Unterschied. Und dann kommt eben Winnipeg an 4, wenn es blöd läuft, an 5. Aber ich würde sie schon erstmal an 4 sehen. Allerdings muss man auch da abwarten, reicht das denn für die Playoffs? Was macht denn die andere Division im Westen, die Pacific? Hätte ich jetzt erstmal gesagt, dass sie da eine Chance haben, mit dem ersten oder zweiten Wildcard-Platz dann in die Playoffs einzuziehen. Ich würde sie auch zum Beispiel, also das nächste Team, auf das ich schaue, sind die Los Angeles Kings. Die haben eine etwas bessere Wettquote. Da weiß ich nicht, ob die Kings wirklich besser sind als die Jets. Also das ist für mich so ein Niveau. Da hätte ich eher erwartet, dass sie wirklich auch eine gleiche, identische Quote da haben. Haben sie jetzt nicht. Okay, aber ich sehe da das Niveau sehr, sehr ähnlich. Dementsprechend glaube ich schon, dass Winnipeg die Playoffs erreichen kann. Es würde mich überraschen, wenn eines der anderen Teams aus der Central Division vor Winnipeg landet, außer Avalanche, Predators und Stars. Denn ich sehe Minnesota auch auf der Torhüter-Position nicht so gut. Utah hat noch ein Jahr Zeit, glaube ich. St. Louis ist nicht besser geworden, auch mit Torrey Crooks Verletzung. Und Chicago ist eben einfach noch im Aufbau. Also, Winnipeg sollte die Playoffs erreichen. Mehr ist meiner Meinung nach nicht möglich, es sei denn, sie besorgen sich irgendwie einen sehr, sehr guten Torjäger. Mir würde im Moment nicht einfallen, wer das sein könnte. Übrigens fiel mir doch im Hinterkopf eben ein, dass es ja mal einen Patrick Laine gab. Jemanden wie Patrick Laine, den könnten sie gebrauchen. Das ist ganz richtig. Wenn der jetzt da wäre, dann wäre vielleicht dieses Problem in der Offensive gelöst. Aber ja, da wird es Schwierigkeiten geben, den da dann auch mit einzusetzen. Ich will mal einmal schauen, welche Draftpicks sie eigentlich noch haben. Sie haben auch einige abgegeben. Ja, sie haben zumindest noch ihre Erstrunden-Draftpicks in den nächsten 3 Jahren. Zweitrunden-Pick fehlt, Viertrunden-Pick fehlt. Viel Tauschmöglichkeiten gibt es da dann auch nicht für Winnipeg. Also da muss Kevin Cheveldayoff auch so ein bisschen basteln, um da dann vielleicht nochmal eine Verstärkung in der Offensive zu bekommen. Ja, wird schwierig. Also, Playoff-Team, aber mehr dann auch nicht für die Winnipeg Jets. Dann habe ich eben schon angedeutet und es vorweggenommen, die nächste Ausgabe, die dann aufgenommen wird, da geht es um die Los Angeles Kings, die dann auf Platz 14 sind. Wir nähern uns langsam den Top 10 in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr kennt die ganzen Hinweise, abonniert den Podcast, bewertet ihn, sagt es weiter. Wenn ihr bei Spotify seid, dann haltet im Urlaub einfach mal kurz drauf, so ungefähr, und hört euch den Stream an und dann kriege ich da auch mein kleines eingefärbtes Land in meiner Karte. Ja, und ansonsten schaut in die Shownotes, wenn ihr noch ein bisschen mehr den Podcast fördern wollt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.